Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Laut UN ist es das bevölkerungsreichste Land der Erde, Indien. Doch trotz seiner enormen Größe wissen wir recht wenig über die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse dort. Aktuell finden in Indien Parlamentswahlen statt, die auch international von großer Bedeutung sind. Wie es um die Demokratie in dem Land steht und welche geopolitischen Pläne Indien verfolgt, das bespreche ich jetzt mit dem Journalisten und Schriftsteller Michael Braun-Alexander. Schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein, Herr Göppel.
Herr Braun-Alexander, rund 970 Millionen Wahlberechtigte sind derzeit in Indien aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Das klingt nach einem enormen Aufwand und auch nach einem enormen Wahlkampf. Wie genau funktioniert das Prozedere?
Ja, die Zahlen sind abenteuerlich. 970, ich habe aus anderen Quellen auch genommen, vielleicht sogar 980 Millionen. Das ist natürlich erstmal ein Wert. Also wir sind, um das vorwegzuschicken, wirklich historisch unterwegs. Es ist die größte demokratische Wahl in Indien und in der Geschichte der Menschheit. Das muss man erstmal verdauen, solche Zahl. Und ist wirklich eine zivilisatorische Großleistung, das überhaupt anzugehen und auch erfolgreich umzusetzen. In der Praxis funktioniert das ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Einfach aufgrund der Zahlen. Indien ist eigentlich mehr ein kleiner Kontinent statt ein großes Land. Und aufgrund der extrem hohen Wählerschaft geht das Ganze in Phasen, 6 Phasen zurzeit, und es dauert ungefähr 6 Wochen, bis alles durch ist. Die nächste Phase beginnt am 7. Mai.
Nun umfasst das indische Parlament derzeit über 543 Sitze. Das sind fast 200 weniger als im Deutschen Bundestag. Wie lässt sich solch ein riesiges Land denn mit vergleichbar wenigen Abgeordneten steuern?
Naja, umgekehrt könnte man fragen, braucht ein Land wie Deutschland, was ja doch kleiner ist als Indien, ein 1/17 von der Bevölkerung her, braucht Deutschland ein so großes Parlament? 543 ist natürlich immer noch eine relativ große Zahl, und es geht natürlich immer um Verhältnisse, also um parlamentarische Mehrheiten und Prozente. Und insofern funktioniert das schon ganz gut, würde ich sagen.
In Ihrem Buch Indien Superpower haben Sie vor wenigen Jahren bereits beschrieben, was für Superlative Indien vereint: die Milliardenbevölkerung, die Metropolregion, der IT-Sektor oder auch die Börse in Mumbai. Warum bekommen wir denn hier in Europa so wenig davon mit?
Also die Berichterstattung generell in Europa, auch in ganz Europa, über Indien oder auch den ganzen Subkontinent, Pakistan und Bhutan oder Bangladesch, auch ein Riesenland, die ist tatsächlich rein quantitativ immer sehr übersichtlich gewesen, anders als beispielsweise aus China oder aus den USA. Und sie ist vor allen Dingen qualitativ auch immer sehr eigen gewesen. Ich sage es mal etwas pietätlos, aber Medien im Westen, in der sogenannten westlichen Welt, sind wirklich immer sehr, sehr harsch mit Indien umgegangen. Also das Einzige, was es da in die Medien geschafft hat in den vergangenen Jahren, ist tendenziell immer das Sensationelle und auch eher das Negative. Die mutmaßliche Armut, die Umweltverschmutzung, die vielen, vielen Menschen, die Kriminalität und so weiter und so weiter. Und an all diesen Punkten ist etwas dran, aber das ist noch nicht mal die halbe Geschichte aus Indien. Es gibt auch eine ganze Menge Positives zu berichten, und das ist putzigerweise immer unter den Tisch gefallen. Also wenn ich so die westlichen Medien mir anschaue, egal ob Print oder online, das Ganze ist schon immer sehr dunkel, sehr negativ vorbelastet, und das ist eigenartig. Und es ist auch schade, und es ist auch ein ganz klein bisschen schlicht.
Premierminister in Indien ist derzeit Narendra Modi. Seit 10 Jahren regiert er das Land. Weitere 5 Jahre könnte er an der Macht bleiben. Die Opposition wirft ihm vor, das Meinungsbild mit Desinformationen und einseitiger Berichterstattung zu manipulieren. Was ist dran an den Vorwürfen?
Ich würde das so nicht stehen lassen. Indien ist im Wahlkampf, und wie auch im Wahlkampf in anderen Ländern, es wird da heftigst argumentiert und auch schmutzige Wäsche gewaschen. Also genauso könnte Narendra Modis Party, die Indische Volkspartei oder Bharatiya Janata Party der Opposition vorwerfen, manipulativ unterwegs zu sein. Wir haben da gerade alle möglichen Fake-Videos, die in Indien laufen, von der Opposition wohlgemerkt. Also ich glaube, da gibt sich die eine Seite der anderen auch nichts. Dessen ungeachtet, ja, es geht definitiv hart zur Sache. Also bei 2 Oppositionsparteien, beim Indischen Nationalkongress, auch bei der sogenannten Aam Aadmi Party in Delhi, in Punjab, da wird also sehr schmutzige Wäsche gewaschen zurzeit. Der Ministerpräsident vom Großraum Delhi beispielsweise, Arvind Kejriwal, das ist der Parteichef auch der Aam Aadmi Party, der sitzt gerade im Gefängnis. Und das ist immerhin nicht der führende Oppositionspolitiker in Indien, aber doch einer von denen. Macht nachdenklich.
Im Wahlkampf spielt auch die Korruption eine Rolle, beziehungsweise die Korruptionsbekämpfung. Alle Parteien sagen, dass sie das in Angriff nehmen wollen. Nun gibt es immer wieder Berichte davon, dass beispielsweise wegen Korruption angeklagte Politiker der Opposition, dass bei denen der Verdacht beziehungsweise das Verfahren fallen gelassen wurde, wenn sie in die Regierungspartei gewechselt sind. Welche Rolle spielt die Korruption noch heute in Indien?
Indien ist traditionell ein relativ korruptes Land. Das geht auf die sehr, sehr lange Kongress-Ära auch zurück. Indien hatte ja den sogenannten License Raj, also eine sehr sozialistisch planwirtschaftlich orientierte Regierung, wo der Staat eigentlich alles kontrolliert und gegängelt hat, bis ungefähr 1990, also unter den Kongressregierungen. Und das hat dazu geführt, dass insbesondere Unternehmen sich vor allen Dingen darauf konzentriert haben, sich mit dem Staat gut zu stellen, beispielsweise auch durch Aufmerksamkeiten, Bestechung, anstatt gute Produkte zu machen. Also das ist traditionell der Grund, warum Korruption sich wirklich festgesetzt hat. Man muss da aber ein ganz klein bisschen differenzieren. Also Narendra Modi selber, auch die BJP, haben die Korruptionsbekämpfung als erklärtes Ziel. Ich finde das auch glaubhaft, ich persönlich. Die Aadmi Party wiederum, also der Arvind Kejriwal, der Chief Minister vom Großraum Delhi, hat seine Partei überhaupt erst vor ein paar Jahren gegründet, um die Korruption zu bekämpfen. Und im Übrigen auch von 0 auf 100 mit sensationellem Erfolg. Also sein Partysymbol war der Besen, der Auskehrbesen. Also auf einer Antikorruptionsplattform. Mein Gefühl ist, es wird deutlich besser, aber das heißt nicht, dass es heute keine Korruption mehr gäbe in Indien, insbesondere auch im ländlichen Bereich, der, sagen wir mal, ganz klein bisschen hinterher ist.
Auch vom Wahlkampf bekommen wir hier in den westlichen Medien eher weniger mit. Einzig, dass Modi beispielsweise einen starken antimuslimischen Punkt im Wahlkampf gesetzt hat, also antimuslimische Agenda und Akzente gesetzt hat. Er ist durchaus beliebt im Land, auch das wissen wir. Was ist denn sein Plan für Indien? In welche Richtung will er den Staat weiter verändern?
Ja, Modi ist weiterhin extrem beliebt in Indien. Lass mich kurz das ein bisschen ausführen. Also man muss immer sehen, Modi wurde das erste Mal doch mit überzeugender Mehrheit 2014 gewählt. Er wurde 2019, vor 5 Jahren, mit sensationeller Mehrheit wiedergewählt. Und alles deutet darauf hin, dass in diesem Jahr, das wissen wir Anfang Juni, Modis Mehrheit noch einmal erheblich größer sein wird. Also Modi ist landesweit extrem beliebt. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben in den westlichen Medien, insbesondere auch im Internet, immer dieses Narrativ, Modi oder Bharatiya Janata Party sind gegen die Muslime, mal in Anführungsstrichen gesagt. Wenn so einfach das nur wäre. Die Sache ist, wie stets in Indien, ein ganz klein bisschen komplizierter. Man muss da differenzieren. Mir wurde beispielsweise Anfang des Jahres von einem blitzgescheiten Engländer gesagt, ja, der Modi, also ich zitiere hier, der Modi, jetzt will er 200 Millionen Muslime umbringen. Abführung. Also das ist jemand, der den Guardian liest, ein bisschen so eine stramm linke Tageszeitung in Großbritannien, wo ich sage, meine güte Freunde, nee, gar so ist es nicht. Es ist richtig, dass die Bharatiya Janata Party, also Modis Partei, hindu-national ist. Und es sind immerhin 1 Milliarde Inder oder ein paar mehr tatsächlich Hindus. Also es gibt da insofern durchaus eine Basis dafür. Nicht anders, als es zum Beispiel in Deutschland eine große Partei gibt, die hat eine Religion im Namen. CDU, CSU. Ja, die hat sogar das christliche Namen. Das hat Modis Partei noch nicht einmal. Und es gibt in jeder Volkspartei in Indien, auch bei der BJP, definitiv extreme Flügel, die extrem hindu-national sind und auch antimuslimisch. Ich würde mal sagen, Yogi Adityanath, das ist ein führender Politiker in Uttar Pradesh, im größten Staat, ja, der ist nur wirklich stramm hindu-national. Die Jugendorganisation der BJP, das ist die sogenannte Rashtriya Swayamsevak Sangh, ist definitiv hindu-national und auch mit antimuslimischem Unterton. Das ist richtig. Gilt es für diesen ganzen Riesenkosmos BJP? Das überzeugt mich nicht. Ich glaube, Modi muss erstens sein Land zusammenhalten und das ist schon eine ziemliche Aufgabe. Es ist das größte Volk in der Geschichte der Menschheit. Er muss auch seine Regierungskoalition zusammenhalten in Neu-Delhi, hat nämlich ein paar kleinere Koalitionspartner. Aber all das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Entscheidende. So wird es immer ganz klein ein bisschen dargestellt im Narrativ im Westen. Das Entscheidende, warum Modi so beliebt ist, wie er ist, beliebter denn je, ist, dass er seit 10 Jahren eine alles in allem sehr gute Wirtschaftspolitik macht. Und Indien hat sich eigentlich schon seit 1991, als die erste Reformwelle kam, aber mit der zweiten Reformwelle, Wirtschaftsreformwelle, die Modi gestartet hat vor 10 Jahren, hat Indien sich wirtschaftlich so fabelhaft entwickelt. Das ist genau der Grund, warum er wiedergewählt werden wird. Die Menschen sehen das und das sehen alle, nicht nur die Reichen, die im Klischee immer reicher werden, sondern es sind in den vergangenen 10 Jahren auch einige 100 Millionen aus extremer Armut rausgekommen. Und man sieht diesen Unterschied in Indien von Jahr zu Jahr. Und es geht dann nicht in erster Linie um religiöse Fragen, sondern es geht um die Wirtschaft. Und die Wirtschaft in Indien brummt.
In der Tat, nun ist Indien auch Mitglied der BRICS-Staaten. Gleichzeitig hält es sich aus vielen globalen Konflikten vordergründig heraus. Indien hat übrigens die 4. Armee der Welt. Welche internationalen Ambitionen können Sie erkennen?
Ich glaube, die sind sehr übersichtlich. Ich glaube, die verschiedenen Regierungen, auch die Oppositionsparteien in Indien, die verstehen, dass Indien gerade erstmal genug mit sich selbst zu tun hat. Ja, Indien hat sich wirtschaftlich fabelhaft entwickelt, aber es gibt definitiv noch viel zu tun. Was die globale geopolitische Gemengeanlage angeht, ist Indien irgendwo zwischen allen Stühlen. Die USA sind eigentlich ein natürlicher Verbündeter, da leben ungefähr 5 Millionen indienstämmige Amerikaner. Silicon Valley würde es ohne Indien nie geben. Es sind beide Demokratien. Gleichzeitig ist Indien weiterhin ein großer Abnehmer von Ressourcen aus Russland beispielsweise. Aber all das ist, glaube ich, aus der Perspektive Neu-Delhi eher zweitrangig. Das Entscheidende ist eher das, was in Asien passiert. Und da hat Indien zwei ziemlich beste Feinde, nämlich einmal Pakistan im Westen, was früher natürlich ein Gesamtbild ergeben hat, aber seit der Partition 1947 ist man eben getrennt und verfeindet. Und der andere Gegner Indiens ist ein Land, mit dem Indien zigtausend Kilometer Grenze hat, nämlich China. Und das sind, glaube ich, die beiden Hauptbaustellen, die Indien verfolgt. Also was weltpolitisch passiert, ist meines Erachtens eher zweitrangig.
Was bedeutet Indiens zunehmende Macht wirtschaftlich oder auch geopolitisch für Europa? Also worauf werden wir uns hier in Europa in den nächsten Jahren einstellen müssen?
Auf massiven Wettbewerb. Also ich erzähle seit Jahren jedem, der es hören will oder auch nicht, nehmen Sie mal die IT-Entwicklung in Indien. Also Indien spielt was in Sachen IT in einer völlig anderen Liga als Deutschland. Und Deutschland wird in dem Bereich jedenfalls nie mehr zu Indien aufholen können. Also wir reden da von einem Heer von IT-Experten, was jedes Jahr von den Hochschulen kommt. Und es gibt durchaus sehr, sehr gute Hochschulen in Indien, die IITs und so weiter, die IIMs. Das ist rein zahlenmäßig ein solches Heer an Expertise, was da kommt. Das können wir uns in Europa überhaupt nicht vorstellen. Nehmen Sie mal SAP, also das deutsche Softwareunternehmen, das größte Softwareunternehmen in Europa, hat 100.000 oder 110.000 Mitarbeiter oder so. Ist definitiv riesengroß. Aber die indischen IT-Firmen, die hier kaum jemand kennt, TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech und so weiter, die stellen jedes Jahr 40.000 neue IT-Mitarbeiter ein. Also das sind Dimensionen, da sind wir in Europa wirklich weit entfernt. Und es ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, da hat Indien Europa in viele Beziehungen überholt. Und ich glaube, das werden wir in anderen Bereichen auch sehen. Indien fängt ja nun an, das geht ja hier auch durch die Medien, oder hat schon iPhones für Apple in großem Stil produziert für Milliarden. Jetzt fängt es an mit massiven Investments in der Halbleiterindustrie in Indien durch Tata, also Tata Sons beispielsweise, das größte private Konglomerat. Und wenn wir jetzt mal 5 oder 10 Jahre vorausdenken, dann müssen wir uns in Europa, in Deutschland, auch in der Schweiz warm anziehen.
Eine Einschätzung war das von dem Journalisten und Schriftsteller Michael Braun-Alexander. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.